ARD Sounds.
MDR aktuell. Das Interview der Woche.
Mit Sven Kochale. In Deutschland wird in diesen Tagen viel über die Leihmutterschaft diskutiert und ob die Regeln dafür noch zeitgemäß sind. Die Debatte hat viel mit dem CDU-Politiker Jens Spahn zu tun, der zusammen mit seinem Mann einen Sohn bekommen hat und dafür eine Leihmutter in den USA in Anspruch genommen hat. In Deutschland wäre das nicht möglich gewesen. Leihmutterschaft ist hier verboten. Doch das Familienglück kennt ja viele Wege und Spielarten und es hat sich im Laufe der Jahrhunderte immer wieder gewandelt. Und Patchwork ist dabei keine Erfindung der modernen Zeit. Darüber reden wir mit der Historikerin Inken Schmidt-Voges. Sie ist Professorin für Geschichte der frühen Neuzeit an der Universität Marburg und forscht zu Familienbildern. Ich grüße Sie.
Herzlich willkommen.
In früheren Zeiten war die Patchwork-Familie sehr verbreitet. Warum denn eigentlich und in welcher Größenordnung?
In der frühen Neuzeit im Mittelalter gab es eine hohe Sterblichkeitsrate und das heißt, dass Menschen, die einen Haushalt führten, oft einfach gezwungen waren, als verwitwete Menschen, wenn einer der Ehepartner gestorben war, erneut zu heiraten oder einen Partner mit in den Haushalt aufzunehmen, um einfach die anfallenden Aufgaben bewältigen zu können. Des Erwerbs, der Produktion, der Erziehung von Kindern, der Pflege von Kranken und Alten, also all das, was eben zu den Lebensnotwendigkeiten gehörte. Und bedingt durch viele Krankheiten, eine hohe Arbeitsbelastung, nicht immer ausreichende Ernährung der Menschen, die Sterblichkeit unter der Geburt für Frauen war besonders hoch, die Kindersterblichkeitsrate, aber einfach auch Krankheiten, Arbeitsunfälle, Verletzungen führten eben dazu, dass Menschen häufiger und früher starben und eben nicht ein Alter von 60, 70 Jahren unbedingt notwendigerweise erreicht haben.
Sondern was war so im Schnitt die Lebenserwartung?
Das kann man quantitativ schwierig sagen tatsächlich, weil wenn Menschen tatsächlich gut durchs Leben kamen, finden wir immer wieder Menschen auch in besseren sozialen Situationen, die 70, 80 Jahre alt wurden. Viele starben mit 35, 40, das waren die Wechselfälle des Lebens. Dass halt viele vorher durch Unfälle oder Krankheiten gestorben sind, aber auch einige natürlich ein hohes Alter erreichen konnten.
Aber es war schon auch im Mittelalter so, dass man versucht hat, die Beziehung Mann-Frau erstmal einzugehen und versucht hat, so lange wie möglich zusammenzubleiben.
Das war der Plan. Also vielleicht, um das historisch nochmal einzuordnen, die meisten Quellen, die wir haben, die kommen aus dem Mittelalter, vor allem aber auch der frühen Neuzeit. Also wir sprechen immer bis 1800 etwa von der Vormoderne, in der das als Familienmodell relevant war. Ein Haushalt, eine Haushaltsgründung, eine Ehe einzugehen, eine Paarbeziehung zu schließen, war in der Tat eben ganz heteronormativ und binär gedacht. Das entsprach eben der Vorstellung, die man in der Vormoderne hatte von Paarbeziehungen. Es gab eben Männer und Frauen. Und die legitime Form der Paarbeziehung und eben damit auch als ehrbar und sozial anerkannt zu sein, war eben die Eheschließung. Und natürlich ging man davon aus, dass eine solche Eheschließung eben lebenslänglich hält. Nur wie lange das Leben dauert, das war eben deutlich weniger klar, als uns das heute vielleicht vorschwebt.
Was hieß das dann, wenn die Frau, der Mann frühzeitig gestorben sind und eine neue Beziehung dann sich anbahnen musste? War das dann so einfach? Hat man gesagt, ich heirate einfach wieder? Oder welche Stolperfallen gab es dann plötzlich?
Stolperfallen in dem Sinne nicht. Man musste erstmal einen Partner, eine Partnerin finden, die sozusagen willig war, mit in diesen Haushalt einzusteigen. Wir finden oft, also da, wo wir Quellen haben, das muss man immer einschränkend sagen, dass das mitunter durchaus aus der Verwandtschaft, aus der Nachbarschaft Menschen waren, die schon mit dem Haushalt, mit dem Beziehungsnetzwerk vertraut waren und dann sozusagen diese Lücke mitgefüllt haben.
Was waren das dann zum Beispiel für Beziehungen? Also aus dem Haushalt heraus, wer lebte da alles typischerweise?
Also so ein frühneuzeitliches oder vormodernes Haus umfasste eben in der Regel mehr als die klassische Kernfamilie, wie wir das heute bezeichnen. Da konnten unverheiratete Verwandte von beiden Ehepartnern mitleben. Ja, also ein großer Bauernhof etwa konnte viele Knechte, Mägde, Angestellte haben. Ein kleiner Handwerkerbetrieb natürlich dann möglicherweise deutlich weniger. Wir wissen aus statistischen Untersuchungen oder quantitativen Untersuchungen, Auszählungen von bestimmten Kirchenbüchern und so weiter, dass ganz oft in der frühen Neuzeit oder in der Vormoderne neben den Eltern in der Regel 2 bis 3 gleichzeitig lebende Kinder in einem Haushalt gewohnt haben. Also diese gängige Vorstellung von einer Großfamilie mit 11, 12 Kindern war tatsächlich offenbar selten die Realität. Es gab zwar viele Schwangerschaften und Geburten, aber eben nicht so, dass so viele Kinder gleichzeitig in einem Haushalt gelebt haben. Das war in der Tat für damalige Verhältnisse ja durchaus auch eine Belastung, so viele Menschen dann ernähren zu müssen.
Wir reden hier im Interview der Woche bei MDR aktuell über Familienbilder und Patchwork-Beziehungen mit der Historikerin Inken Schmidt-Voges, Professorin für Geschichte der frühen Neuzeit an der Universität Marburg. Wie lässt sich denn der Umgang der Familienmitglieder in so frühen Patchwork-Modellen untereinander beschreiben? Also nehmen wir mal das Verhältnis der Stiefkinder zueinander. Wie kann man sich das vorstellen?
Ich glaube, dass diese Beziehungen genauso individuell und vielfältig und situativ waren, wie wir das heute auch aus familiären Konstellationen kennen. Das Problem, diese zu erforschen, historisch zu erforschen, ist immer das Problem der Quellenlage. Also in der Regel haben wir Quellen über solche Beziehungen dann, wenn es eben Konflikte gab, wenn es gerichtliche Lösungen solcher Konflikte gab. Und das erst produziert Quellen, anhand derer wir überhaupt Nachrichten darüber haben, wie solche Beziehungen gestaltet waren. Manchmal findet man das auch in Briefen oder Tagebüchern. Und von daher haben wir also quellenbedingt vielleicht ein bisschen ein verzerrtes Bild, weil wir sehr stark auf die Konfliktebene fokussiert sind.
Zum Beispiel, was sind das typische Konfliktfälle gewesen?
Typische Konfliktfälle waren Streitigkeiten zum Beispiel um materielle Ressourcen. Also wenn der verstorbene Elternteil Kleidungsstücke hinterlassen hatte oder ähnliche Dinge, wer von den Kindern das nutzen und für sich beanspruchen darf. Das waren hohe materielle Werte, um die sich dann durchaus gestritten wurde. Oder aber um Bildungs- oder Ausbildungsmöglichkeiten. Hat man die gleichen Ressourcen, sprich Nachbarschaften? Das sagt aber nichts darüber aus, wie die tatsächlichen Beziehungen in solchen Konstellationen auch in der Vergangenheit gelebt wurden. Das war sicherlich genauso abhängig von individuellen Persönlichkeiten, Charakteren, Kompetenzen und Situationen, wie es heute auch ist. Und ganz unabhängig davon, ob es eben leibliche Familienzusammenhänge sind oder in Anführungsstrichen stieffamiliäre Zusammenhänge oder Patchwork-Konstellationen. Das hängt ja immer von den Personen ab und nicht unbedingt damit zusammen, wie diese Gruppe zusammengesetzt ist.
Heute orientieren wir uns in der Regel schon an diesem traditionellen Familienbild, also Vater, Mutter und mit Kindern. Wie kam denn aber praktisch die Patchwork-Familie zu einem Comeback in der neueren Zeit? Was hat sich da getan in den letzten 30, 40, 50 Jahren?
Ja, ich weiß gar nicht so sehr, ob es wirklich ein Comeback ist oder ob solche Patchwork-Familien oder Familien jenseits dieses traditionellen Modells, das ja gar nicht so traditionell ist, wie wir jetzt gesehen haben, ob die wirklich verschwunden waren oder ob sie einfach unsichtbar waren, übersehen wurden, ignoriert wurden, weil es eben nicht der Norm entsprach. Und ich glaube, das, was sich in den letzten Jahrzehnten geändert hat, ist, dass man es als Alternative zu eben diesen herkömmlichen Familienmodellen ganz bewusst wählt, als alternative Formen, Familie zu leben, jenseits sozusagen heteronormativer oder binärer Konzepte. Und dieses bewusste Auswählen, dieses Deutlichmachen von verschiedenen Möglichkeiten und Alternativen ist, glaube ich, das, was es auch unterscheidet zu den früheren Modellen, wo es ja wirklich an Ehe, an den Tod eines Partners und eine Wiederverheiratung gebunden war. Und dass das eben jetzt wegfällt, ist, glaube ich, einfach eine bewusste Entscheidung, eine liberalere und auch explizit gemachte Entscheidung.
Ist das insofern,
nicht in Anführungsstrichen eine Notlösung.
Ja, ist das insofern auch eine Weiterentwicklung im Vergleich zu früheren Patchwork-Modellen?
Ja, ich bin immer so ein bisschen skeptisch mit dem Begriff Weiterentwicklung, weil das impliziert so etwas wie ein Fortschritt, als wären ältere Lösungen oder frühere Lösungen für damalige Probleme etwas rückständig. Ich glaube eher, dass es hier um die Anpassung an unsere heutigen oder gegenwärtigen Vorstellungen von selbstbestimmtem Leben, von einer gleichberechtigten liberalen Gesellschaft geht. Und das sind natürlich Vorstellungen, die es vor 1800 gar nicht so gab. Und dass das eben dann sich auch auf solche Familienbilder und alternative Familienkonzepte natürlich ausprägt.
Familienbilder und Patchwork-Beziehungen, darüber haben wir gesprochen mit der Historikerin Inken Schmidt-Voges. Danke für diese Einblicke.
Ja, Ihnen auch herzlichen Dank.